Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich total fasziniert. Der Winter im Mittelalter.
Das Bild, das die meisten von dieser Zeit haben, ist oft ziemlich einseitig. Ewige Kälte, Dunkelheit, Leid. So stellt man sich das vor.
Aber so war es nicht ausschließlich. Klar, der Winter war hart, keine Frage. Aber die Menschen haben sich nicht nur durchgekämpft, sie haben sich auch echte Momente der Gemütlichkeit und Freude geschaffen. Das vergisst man leicht, wenn man nur an die Entbehrungen denkt.
Wichtiger Punkt. Und wenn wir über den mittelalterlichen Winter sprechen, müssen wir erstmal klären, wie kalt war es eigentlich? Denn das Klima war, das war nicht konstant über diese ganze Epoche hinweg. Da gab es erhebliche Schwankungen.
Du meinst das Klimaoptimum?
Das sogenannte mittelalterliche Klimaoptimum, genau. Da reden wir von einer Phase, grob vom 10. bis ins 13. Jahrhundert, mit vergleichsweise milden Temperaturen. Und jetzt halte ich fest:
Weinanbau in England.
Du kennst den Fakt.
Klar, das finde ich bis heute unfassbar. In England wurde Wein angebaut. Und nicht nur da, auch in nördlicheren Regionen bei uns, etwa an Saale und Unstrut, gab es Weinbau. Weiter nördlich war es dann selten, aber trotzdem, Regionen, die wir heute gar nicht mit Weinkultur verbinden.
Die klimatischen Bedingungen haben das tatsächlich ermöglicht. Funktionierende Weinberge, wo heute eher Regen und kühle Sommer dominieren. Die Durchschnittstemperaturen lagen spürbar höher als in den folgenden Jahrhunderten.
Für die Menschen damals muss das völlig normal gewesen sein. Die hatten keine Wettervorhersagen, keine Klimadaten, keine langfristigen Aufzeichnungen. Die kannten nur ihre eigene Realität, ihren eigenen Erfahrungshorizont.
Richtig. Und die Generation vor ihnen, die Geschichten der
Großeltern, das war ihr Referenzrahmen. Mehr hatten die nicht.
Und dann kam der Wandel. Ab dem 14. Jahrhundert wurde es merklich kälter. Die milden Zeiten waren vorbei. Das muss für die
Bevölkerung muss das ein Schock gewesen sein, den sie sich überhaupt nicht erklären konnten.
Für die war das einfach schlechtes Wetter. Jahr für Jahr schlechter. Die Ernten wurden unzuverlässiger, die Winter härter und länger. Ohne unser modernes Verständnis von Klimazyklen standen sie dem relativ hilflos gegenüber.
Und es gab ja auch keine zentrale Kommunikation. Die wussten nicht, ob es 200 Kilometer weiter genauso schlimm war oder besser. Jede Region kämpfte erstmal für sich.
Die 1430er Jahre gelten als besonders extreme Kältephase. Wirklich verheerend für die Landwirtschaft und die gesamte Lebensmittelversorgung. Da sind Ernten komplett ausgefallen.
Regional war das bestimmt sehr unterschiedlich, oder? Europa ist ja riesig.
Absolut. In den Alpen war es sowieso rauer, dort kannte man den harten Winter schon. Aber für Menschen in bis dahin milderen Regionen, die plötzlich mit dieser extremen Kälte konfrontiert wurden, für die war die Anpassung viel
schwieriger. Die mussten ihre gesamte Lebensweise umstellen. Kleidung, Behausung, wie sie ihre Vorräte anlegen. Alles musste komplett überdacht werden.
Und genau das haben sie getan. Mit erstaunlicher Kreativität und Einfallsreichtum. Die Menschen im Mittelalter waren keine passiven Opfer der Umstände, die haben aktiv Lösungen entwickelt.
Sie haben Strategien gefunden, um nicht nur zu überleben, sondern auch in diesen kalten Monaten ein lebenswertes Dasein zu führen. Das verdient wirklich Respekt.
Was uns direkt zur Frage bringt: Wie haben Sie das konkret geschafft? Bei der Kleidung, bei der Beheizung Ihrer Räume?
Da steckt so viel Cleverness drin. Wie haben die Menschen sich also konkret warm gehalten? Fangen wir bei der Kleidung an. Das Grundprinzip war simpel, aber effektiv. Schichten. Mehrere Lagen übereinander, je nach Bedarf.
Das Zwiebelprinzip quasi.
Und es funktioniert bis heute. Unterhemd, da darüber ein Wams oder eine Tunika, dann vielleicht noch eine Jacke und ganz außen ein dicker Mantel. Dazu kamen Accessoires, Handschuhe, Pelzmützen, mehrlagige Strümpfe. Und dann noch zusätzliche Beinwärmer. Gewickelte Beinbinden aus Wolle zum Beispiel. Die wurden über die Beinlinge gewickelt und gaben extra Wärme.
Praktisch. Und das Pelzthema ist interessant, weil viele denken, Pelz war nur was für...
Für den Adel. Aber das stimmt nur zum Teil. Klar, die richtig edlen Sachen wie Hermelin oder Zobel, das war streng reguliert. Hermelin war zum Beispiel dem Hochadel vorbehalten, dieses reine Weiß mit den schwarzen Schwanztupfen. Aber Pelzmützen aus Kaninchen- oder Schaffell, die trugen auch Bauern und Handwerker.
Da gab es sogar Kleiderordnungen, die festlegten, wer welchen Pelz tragen durfte. Man konnte am Pelz direkt den Stand ablesen.
Wobei selbst bei ärmeren Leuten zumindest ein schmaler Pelzstreifen an der Kleidung üblich war. Das war nicht Luxus, das war Notwendigkeit gegen die Kälte. Und bei der arbeitenden Bevölkerung kam noch was anderes dazu. Robuste Wollstoffe. Leder gab es vor allem an Schuhen, Gürteln, Handschuhen oder als Schutzschürzen bei bestimmten Handwerken. Nicht für alltägliche Jacken oder Hosen.
Funktionskleidung im besten Sinne. Musste was aushalten.
Und bei den Standesunterschieden war es eben so, dass
die Wohlhabenderen sich pelzgefütterte Mäntel leisten konnten. Komplettes Futter aus Grauwerk, das war Eichhörnchenfell, schon ziemlich teuer, vor allem für Wohlhabende. Die einfachen Leute nutzten Pelzwerk als simples Innenfutter mit der Fellseite nach innen für mehr Wärme, aber ohne die aufwendige Verarbeitung.
Pragmatisch eben. Hauptsache warm.
Aber Kleidung allein reicht nicht, wenn man abends nach Hause kommt und das Haus ein kalter Steinbau ist.
Da kommt ein faszinierendes Konzept ins Spiel. Die holzvertäfelte Stube. Das war buchstäblich ein Haus im Haus. Man hat in diese großen Steingebäude kleinere Räume aus Holz eingezogen. Holzwände, Holzdecke. Eine natürliche Dämmschicht.
Und in diesem kleineren Raum konnte man die Wärme halten.
Die Menschen im Mittelalter waren viel cleverer, als man oft denkt. Es gab durchaus Bemühungen, die Behausungen wohnlich zu gestalten. Das war keine permanente Eiszeit drin.
Die Beheizung selbst ist auch spannend. Der Kachelofen, den gab es schon seit dem Frühmittelalter, aber richtig durchgesetzt hat er sich im 12., 13. Jahrhundert. Der war technisch ein echter Durchbruch. Die Effizienz im Vergleich zur offenen Feuerstelle war enorm. Wir reden von 50-70%, je nach Bauweise.
Im Vergleich zur offenen Feuerstelle, wo vielleicht nur 5-15% ankamen, der Rest ging direkt durch den Rauchabzug.
Der Ofen speicherte die Wärme und gab sie über Stunden ab. Man hat einmal kräftig eingeheizt, morgens und abends, und hatte dann durchgehend angenehme Temperaturen. Strahlungswärme von der Oberfläche.
Und oft waren die als Hinterlader gebaut. Das Feuer wurde von der Küche oder dem Flur aus befeuert, aber der eigentliche Ofenkörper stand in der Stube. Rauchfreier Wohnraum.
Die Holzersparnis war erheblich. Ein Kachelofen brauchte vielleicht halb so viel Brennmaterial wie eine offene Feuerstelle für dieselbe Wärme.
Zusätzlich gab es tragbare Feuerpfannen und Kohlebecken. Die konnte man je nach Bedarf im Raum bewegen. Flexible Wärme, wenn man so will.
Man hat sich wirklich gemütliche Rückzugsorte geschaffen. In der vertäfelten Stube, mit dem Kachelofen, vielleicht noch ein Wärmestein fürs Bett.
Den hat man erhitzt und dann unter die Decke gelegt. Mittelalterliche Wärmflasche.
Die Vorstellung von ständig frierenden Menschen im Mittelalter ist einfach zu einseitig. Die haben mit den Mitteln, die sie hatten, beeindruckende Lösungen entwickelt. Warm angezogen und in der gemütlichen Stube, das war die halbe Miete. Aber ohne Vorräte hätte man den Winter trotzdem nicht überstanden.
Die Vorratshaltung war existenziell. Keine Supermärkte, keine Kühlschränke. Alles musste vor dem ersten Frost eingelagert sein.
Und das erforderte echtes Know-how. Die Konservierungsmethoden waren vielfältig. Fleisch wurde gepökelt, also in Salz eingelegt, oder geräuchert, das kennen wir ja heute noch von Schinken und Speck, oder in Fett eingelegt, das versiegelt praktisch luftdicht.
Schmalz drüber und es hält monatelang. Bei Obst hat man getrocknet. Äpfel, Birnen, Pflaumen in Scheiben geschnitten und an der Luft oder in Öfen gedörrt. Oder man hat Mousse daraus gemacht.
Und dann das berühmte Sauerkraut. Kohl wurde vergoren, ein Fermentationsprozess. Das Geniale daran, es hielt nicht nur ewig, sondern lieferte auch im tiefsten Winter
Vitamine. Das war echt wichtig für die Winterversorgung. Zusammen mit anderem Wintergemüse hat das geholfen, gesund durch den Winter zu kommen.
Wurzelgemüse wie Rüben hat man in Sand eingelagert. Die Sandschicht hielt die Feuchtigkeit reguliert und verhinderte Fäulnis. Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse bildeten dann die Basis der Ernährung.
Die Städte und Klöster legten riesige Vorräte an. Das war durchorganisiert. Die wussten genau, wenn es im Februar knapp wird, drohen Unruhen.
Auf dem Land war man eher auf sich selbst gestellt. Keine zentrale Versorgung. Was du im Herbst nicht eingelagert hast,
hattest du im Januar nicht. Punkt.
Und dann war da noch die Frage.
Genau, die Frage des Brennholzes. Das war mindestens genauso kritisch wie die Nahrung.
Brennholz war ein kostbares Gut, überlebenswichtig und entsprechend teuer. Wir reden hier von, naja, ich muss das anders aufziehen. Ein kleiner, bescheidener Haushalt kam vielleicht mit 3 bis 7 Raummetern pro Winter aus. Aber größere Häuser oder welche mit offenem Herd brauchten deutlich mehr. Und bei Hunderten oder Tausenden Haushalten in einer Stadt?
Das sind enorme Mengen.
In den Städten jedenfalls. Die Kosten konnten einen erheblichen Teil des Einkommens verschlingen. In schlechten Jahren noch deutlich mehr.
Oh, Heizen als Luxus. Das vergisst man heute so leicht.
Die Logistik dahinter war gewaltig. Holz wurde in den Wäldern geschlagen, oft im Winter selbst, weil die Wege dann gefroren und befahrbar waren. Dann wurde es zu Flößen gebunden und über die Flüsse transportiert, teilweise über weite Strecken.
Und diese Flößer, die haben das dann gesteuert?
Mit langen Rudern und Starken. Die mussten jeden Flussabschnitt kennen. Untiefen, Wehre, Mühlstauungen. Am Ziel wurden die Flöße wieder zerlegt und das Holz auf städtischen Holzplätzen verkauft.
Städte waren besonders abhängig davon. Die hatten ja keine eigenen Wälder direkt vor der Tür. Auf dem Land konnte man wenigstens selbst in den Wald gehen.
Die sozialen Unterschiede waren hier besonders sichtbar. Wer Geld hatte, kaufte gutes Hartholz, Eiche, Buche. Das brennt lange und heiß.
Und wer kein Geld hatte?
Die ärmeren Bevölkerungsschichten waren auf das Sammeln von Reisig und Bruchholz angewiesen. Im Wald nach herabgefallenen Ästen suchen, Zweige zusammentragen. Das brennt schnell ab und gibt deutlich weniger Wärme.
Das heißt, die Armen froren auch mit Feuer mehr als die Reichen. Die Kluft war real.
Die einen saßen im warmen Raum mit glühendem Kachelofen, die anderen kämpften mit einem Häufchen Reisig gegen die Kälte. Aber, und das ist wichtig, man hat sich auch gegenseitig geholfen. Klöster verteilten in Notzeiten Brennholz an Bedürftige.
Die harten Bedingungen haben die Menschen zusammengeschweißt. Man war aufeinander angewiesen und diese Gemeinschaft wurde auch gefeiert.
Der Winter war eben nicht nur Überlebenskampf, da gab's auch Lichtblicke.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die langen Winterabende. Stell dir das mal vor. Ab 4, halb 5 Uhr nachmittags war es dunkel. Und dann noch 10, 12 Stunden bis zum Morgengrauen.
Ohne elektrisches Licht eine echte Herausforderung.
Die Lichtquellen waren entsprechend wichtig. Das Beste waren Kerzen aus Bienenwachs. Helles, ruhiges Licht, kaum Geruch. Aber das war purer Luxus. Die wurden hauptsächlich in Kirchen verwendet oder bei sehr wohlhabenden Haushalten.
Und für normale Leute?
Talglichter. Die wurden aus tierischen Fetten hergestellt, meistens Rinder- oder Hammeltalg. Deutlich erschwinglicher, aber naja, der Geruch. In einem geschlossenen Raum
muss das ziemlich streng gewesen sein.
ranziges Fett, das verbrennt. Dazu der Ruß. Die Luft in so einer Stube im Winter war bestimmt nicht das, was wir heute als gemütlich empfinden würden. Aber man gewöhnt sich an vieles.
Und für die, die sich auch keine Talglichter leisten konnten?
Kienspäne. Das sind harzgetränkte Holzstücke, meist aus Kiefernholz. Die wurden in Halterungen geklemmt und angezündet. Brennen schnell ab, flackern stark, rußen enorm. Aber sie kosten fast nichts.
Die soziale Hierarchie spiegelte sich selbst im Licht wider.
Und wenn man dann abends im Bett lag?
Da kam natürlich wieder der Wärmestein ins Spiel, den wir vorhin kurz erwähnt haben.
Eine wirklich simple, aber effektive Methode, die wir ja bereits kurz erwähnt hatten.
Das hat die kalten Nächte sicher um einiges erträglicher gemacht.
Zusammen mit den Feuerschalen, die man auch im Raum bewegen konnte, hatte man durchaus Möglichkeiten, es sich erträglich zu machen. Aber klar, das Aufstehen am Morgen in der kalten Stube war trotzdem kein Vergnügen.
Wie sah eigentlich der Arbeitstag im Winter aus?
Kürzer. Viel kürzer. Die Tage hatten ja nur 8-9 Stunden Tageslicht. Draußen arbeiten war begrenzt möglich. Und künstliche Beleuchtung für Feinarbeiten war teuer.
In den Städten muss das problematisch gewesen sein.
Absolut. Bauvorhaben ruhten im Winter meistens komplett. Tagelöhner fanden keine Anstellung mehr. Saisonale Arbeitslosigkeit war ein echtes Problem. Ohne soziales Netz.
Und auf dem Land?
Da war der Winter eher eine andere Art von Arbeit. Bauern nutzten die Zeit für Reparaturen, Werkzeuge instand setzen, neue Gerätschaften anfertigen. Truhen, Möbel, alles, was man im Sommer nicht geschafft hatte. Auch die Verarbeitung von Rohstoffen wie Flachs oder Wolle fiel in diese Monate.
Also keine Pause, nur andere Tätigkeiten.
Und dann gab's noch das Verlagswesen. Das ist, wie erkläre ich das am besten? Stell dir vor, ein Händler in der Stadt gibt einem Weber auf dem Land die Wolle. Der Weber arbeitet zu Hause, produziert Stoff und der Händler holt das fertige Produkt ab.
Wie Heimarbeit. Der Auftraggeber liefert Material, der Arbeiter liefert Ergebnis.
Im Prinzip ja. Die Handwerker bekamen die Rohstoffe gestellt und arbeiteten in ihren eigenen vier Wänden. Schneider fertigten Kleidung, Weber verarbeiteten die im Sommer gesponnenen Garne.
Ein früher Vorläufer von Outsourcing.
Es bot Chancen. Zusätzliches Einkommen, gerade für Bauernfamilien. Aber es barg auch Risiken. Die Abhängigkeit vom Auftraggeber, die Preise wurden diktiert, die Gefahr der Ausbeutung war real.
Der Winter war also wirtschaftlich eine Durststrecke für viele. Aber nicht nur Stillstand. Man passte sich an, fand Nischen, arbeitete anders. Trotz aller Härten, der Winter hatte auch seine schönen Seiten. Feste und Feiern strukturierten die dunkle Jahreszeit.
Weihnachten natürlich, dann Heilige Drei Könige, Lichtmess Anfang Februar und schließlich die Fastnacht als großes Finale vor der Fastenzeit. Diese Feste gaben dem Winter einen Rhythmus.
Gemeinsame Mahlzeiten, Umzüge, Spiele, das stärkte den Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Man feierte zusammen, trank aus Bechern und Humpen, aus Holz, Ton oder Zinn.
Und es gab Bräuche, die heute noch existieren. Das Perchtenlaufen zum Beispiel. Mit Masken und Lärm wurden die winterlichen Dämonen vertrieben. Das kennt man im Alpenraum bis heute.
Und dann die Vergnügungen. Schlittenfahren, Schneeballschlachten.
Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen und Flüssen. Das ist auf zeitgenössischen Abbildungen gut dokumentiert.
Die Schlittschuhe damals waren übrigens aus Tierknochen, Pferde- oder Rinderknochen, die man sich unter die Schuhe band.
Aus Knochen?
Die Unterseite war glatt poliert, das glitt erstaunlich gut übers Eis. Später kamen dann Holzkufen mit Eisenbeschlag.
Und das Rodeln. Stell dir vor, auf Tierhäuten den Hang runter.
Oder auf einfachen Holzbrettern. Die Menschen haben aus dem gemacht, was sie hatten. Das Prinzip ist dasselbe wie heute, nur rustikaler.
In den Städten waren auch die Badehäuser wichtige Treffpunkte. Da ging es nicht nur ums Waschen, das war ein sozialer Ort. Man traf sich, unterhielt sich, wärmte sich auf.
Wenn wir jetzt zurückblicken auf alles, was wir...
Wenn wir all das zusammenfassen, zeigt sich ein klares Bild.
Der Winter im Mittelalter war, ja, er war eine echte Herausforderung. Kälteperioden, knappe Vorräte, teure Wärme. Aber die Menschen haben nicht nur überlebt, sie haben sich angepasst, Lösungen gefunden, Gemeinschaft gepflegt.
Sie haben sich Momente der Gemütlichkeit und Freude bewahrt, trotz allem. Und das verdient Respekt.
Die Strategien, die sie entwickelt haben, vom Schichtenprinzip bei der Kleidung bis zur Vorratshaltung, das sind Errungenschaften, die uns auch heute noch inspirieren können.
Vieles davon hat überlebt. Weihnachtstraditionen, Fasching, sogar Sauerkraut als Winteressen. Die Verbindung zu damals ist näher, als wir oft denken.
Damit sind wir am Ende unserer Reise durch den mittelalterlichen Winter angekommen.
Hat Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Wenn ihr mehr über solche Themen erfahren wollt, auf battlemerchant.com/blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel für historisch Interessierte. Und natürlich ein umfangreiches Sortiment an mittelalterlicher Gewandung und Ausrüstung.
Schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut und bleibt warm.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.